Dankmar Fischer, der über viele Jahre im Milieu in Hamburg arbeitete, berichtet, wie er einen Anruf eines Vertreters der Jugendbehörde bekam. Und der Mann sagte ihm: Herr Pastor, wir haben von Ihrer Arbeit gehört und möchten gerne mit Ihnen sprechen und Sie kennenlernen. Nun, er besuchte diese Behörde und kaum hatte er das Amt betreten, kommt der Beamte ihm entgegen, streckt ihm die Arme entgegen und sagt: Guten Tag, Pastor Fischer, warum sprechen Sie immer von Jesus? Und der Fischer war ein bisschen vertattert und sagte: Ja, wieso, ich habe noch gar nichts gesagt, noch gar nicht meinen Mund geöffnet. Sagte: Ja, aber seine Klienten würden immer sagen, die, mit denen sie arbeiten, der Fischer und seine Leute, die würden immer von Jesus sprechen. Wieso eigentlich, fragt er ihn. Ja, wieso reden Christen immer von Jesus? Würde es nicht reichen, wenn sie einfach von Gott sprechen, wie alle anderen, die irgendwie von einer Religion zu einer Religion sich äußern? Müssen Christen immer von Jesus sprechen? Warum? Warum müssen sie immer von Jesus sprechen? Christen können gar nicht anders, als von Jesus zu sprechen. Jesus hat unser Leben dermaßen verändert, dass wir nicht über Gott sprechen können, ohne Jesus zu erwähnen. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir immer irgendwie den Eindruck, wir hätten etwas nicht gesagt, was wirklich noch wichtig ist. Ich kann nicht über Gott sprechen, ohne Jesus zu erwähnen. Ich hätte einfach den Eindruck, ich hätte dem anderen etwas nicht gesagt, was wichtig ist. Als Petrus und Johannes im Tempel festgenommen und verhört wurden, sagten sie über Jesus: Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Es gibt keinen anderen Namen. Es konzentriert sich alles auf Jesus. Und daraufhin wollten diese religiösen Juden, diese Führer des Judentums, wollten quasi dem Johannes und Petrus den Mund verbieten. Sie wollten sagen: Okay, von mir aus, das könnt ihr so denken über Jesus, aber eins verbieten wir euch, je einmal wieder über Jesus in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und wohlbemerkt, das waren die Leute, die Jesus ans Kreuz brachten. Die haben das den zwei Männern gesagt. Das ist schon happig. Also die waren zu großen, niederträchtigen Taten imstande. Sie brachten es fertig, dass Jesus gekreuzigt wird. Jetzt könnte man sagen, jetzt Petrus und Johannes, die sind jetzt völlig perplex und denken: Ja, wir sagen nichts mehr von Jesus. Keine Angst, wir sprechen nur noch von Gott, von Jahwe, vom Gott Israels. Ja, kannst du denken. Diese beiden stehen hin und sagen: Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ergo, es ist uns nicht möglich, nicht von Jesus zu sprechen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Christen wollen von Jesus reden. Sie können es nicht lassen. Ich hoffe, dass diese Predigtreihe dazu beiträgt, dass wir noch viel lieber von und über Jesus sprechen. Wir orientieren uns in dieser Reihe am Abschnitt, ich habe es auch auf diesem kleinen Flyer, vom Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 15 bis 23, und ich möchte das gleich mal lesen, wer die Bibel hat, darf das gerne aufschlagen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstanden,
denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eurer feindlichen Haltung ihm gegenüber zeigte sich, an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, dass Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Es ist die Botschaft, die in der ganzen Welt verkündet worden ist und immer noch verkündigt wird, auch heute Morgen, nicht nur hier, sondern an ganz vielen Orten weltweit. Heute beschäftigen und betrachten wir die ersten drei Verse etwas genauer. Ich habe sie überschrieben: Jesus, die Quelle allen Lebens. Gott wohnt in einem Licht, zu dem kein Mensch vorstoßen kann. Wir können Gott mit unseren eigenen Augen nicht sehen. Also Gott können wir nicht sehen, nicht mit eigenen Augen. Wir würden sterben. Gott wohnt in einem Licht, da kein Mensch hineinstoßen kann. Und weil wir Gott nicht sehen können, unterliegt der Mensch immer wieder der Versuchung, Gott sichtbar zu machen, ihn abzubilden, etwas Greifbares zu haben. Weil man Gott nicht sehen kann, entstehen die verschiedensten Bilder und Vorstellungen über ihn. Der Prophet Jesaja erklärt, wie eigenartig wir Menschen uns in religiösen Dingen verhalten. Und da muss ich sagen, vieles an der Kritik an den Religionen, die von den Atheisten herkommt und deren Grundlage ich nicht befürworte, aber viele Kritik hat natürlich auch die Bibel selbst an der Religion. Das ist gerade hier das Beispiel von Jesaja, der sagt, wie Religion gemacht wird, die mit dem lebendigen Gott überhaupt nichts zu tun hat. Er sagt es am Beispiel eines Baumes. Da fällt einer einen Baum, dann nimmt er die eine Hälfte des Holzes, nimmt er, um Schränke zu machen, um Bett zu bauen. Einen anderen Teil nimmt er dafür, um sich zu wärmen, um den Ofen einzuheizen, dass er warm hat, wenn es kalt ist. Und dann nimmt er noch einen Teil des Holzes und macht sich einen Götzen daraus. Aus dem anderen Teil macht er sich einen Gott und wirft sich davor nieder, er betet zu dem Holz und sagt: Rette mich, du bist doch mein Gott. Wie lächerlich, verblendet und bedauernswert ist das Verhalten von uns Menschen, wenn wir uns Götter bauen aus Holz, aus Metall, aus was auch immer. Wir bauen sie und nachher werfen wir uns vor ihnen nieder. Das ist doch so ein Blödsinn. So sagt es Jesaja. Das ist ja lächerlich, was ihr macht. Aus demselben Holz, wo ihr etwas baut, wo ihr heizt, mit dem ihr kocht, macht ihr einen Götzen und werft euch vor dem nieder und sagt dem Holz, das ihr eben gefällt hat: Rette mich, rette mich. Jetzt glauben wir, das sei was aus vergangenen Zeiten. Aber gestern habe ich im Tagesanzeiger auf der Kehrseite gelesen, dass Bauarbeiter einen Baumstumpf ausgegraben haben und dann sagt ein Bauarbeiter so: guck, das sieht ja aus wie die Jungfrau Maria. Er sagte das mehr so witzig. Und ein anderer Bauarbeiter ist gleich auf die Knie gefallen und begann, diesen Baumstrunk anzubeten. Und seither sind tausende Menschen pilgern zu diesem Baumstumpf. Das geschieht heute. Und beten ihn an, verehren ihn. Und dann sagt einer, ein Ladenbesitzer, der jetzt durch diese Aktion natürlich in dieser Flaute, in dieser Wirtschaftsflaute, gute Geschäfte macht, wird er befragt und dann sagt er, wenn die Leute in solchen Zeiten nach Hoffnung suchen und sie finden dies in einem Stück Holz, dann ist das doch, weiß Gott, keine schlechte Sache. Es ist eine schlechte Sache. Natürlich hilft es dem einen oder anderen, das bezweifle ich gar nicht, aber der könnte ja auch zu Hause an eine Telefonkabine runterfallen und die für heilig erklären. Das würde ihm genauso helfen. Das ist ein psychologischer Prozess, der da geschieht. Da müssen wir uns auch in unserem Glaubensleben immer wieder hinterfragen, was ist eigentlich Psychologie, was ist Einbildung, was ist wirklich Handeln Gottes in unserem Leben. Und so kann ich von einer Telefonkabine runterfallen oder von einer VBZ-Anzeige und kann die vergöttlichen und erlebe eine Ermutigung nur. Die Telefonkabine wird mir nicht helfen. Sie wird mir nicht helfen, da kommt nichts. Vom Baumstumpf kommt nichts, wirklich nichts. Und der örtliche Priester, Pater Willie Russell, sagte es richtig, wurde glücklicherweise auch zitiert in diesem Artikel. Da ist absolut nichts, sagt er den Leuten. Es ist nur ein Baum. Einen Baum kann man nicht anbeten. Ein Baum ist ein Baum, hat der Priester gesagt. Finde ich gut. Ein Baum ist ein Baum. Den kann man verfeuern, aus dem kann man Möbel machen, den kann man in ein Museum stellen, man kann ihn verfaulen lassen, aber er ist ein Baum, bleibt ein Baum, er wird mich nicht retten. Und selbst wenn zufälligerweise noch etwas an die Jungfrau Maria erinnert, weil solches Verhalten uns in die Irre führt und wir sind nicht gefeit vor Götzen, auch wir als Christen müssen da vorsichtig sein. Gott hat das verboten, irgendein Bild zu machen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann sagt er, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Nimm kein Tier, das du anbeten sollst. Nimm keinen Vogel oder weiß ich, was heute alles verehrt und angebetet wird. Mach dir kein Bild. Nicht so wie Israel. Sein Kalb machte das Vergoldete. Und was sagten sie? Was sagte Israel, als sie das Kalb vergoldet haben? Genau. Das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Das ist unfassbar. Sie haben ihn selber gebaut. Natürlich kann man sagen, sie haben das als Sinnbild für den Gott, der sie aus Ägypten geführt hat. Aber egal, wie man es dreht, sie haben dieses Kalb selber gebaut und Gott hat nie gesagt, dass er das Wesen eines Kalbes hat. Das sind denn wir. Wir sind nicht Ebenbilder und sehen aus wie Kälber. Wir sind Ebenbilder Gottes. Wie kann man es überhaupt die Frechheit haben, Gott als ein Tier darzustellen? Wenn die Schöpfung ganz klar sagt, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Und wirf dich nicht vor den fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Es bleibt für uns immer schwierig, einen Gott zu dienen, den wir nicht sehen. Es ist auch so, dass weil man Gott nicht sehen kann, kann man an ihm zweifeln und man kann ihn verleugnen. Und wir können einem Gottesleugner nicht sagen, komm, ich zeig dir Gott. Wir fahren schnell hin, kannst du mit ihm sprechen. Dann ist alles geklärt. Das können wir leider nicht. Es wäre schön. Gestern auf der Straße hat einer gesagt, hat mir einer gesagt, das sei sowieso alles Humbug und weiß ich, ich kann gar nicht sagen, was der alles gesagt hat. Und mit so religiösen Spinnen spreche er gar nicht, wie wir sind. Wie gern hätte ich jetzt den genommen und gesagt, komm, nimm dir schnell eine halbe Stunde Zeit, ich gehe mit dir schnell zu Gott und dann kann er dir das sagen, dann ist nachher alles klar. Das wäre super. Ich fände das super. Und auch die Jünger fänden das super. Denn Philippus sagt zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Das ist die Sehnsucht, die in uns steckt, in Menschen, Gott zu begegnen. Gott kennt auch diese Sehnsucht und ist in der Gestalt eines Menschen in Erscheinung getreten. Gott wurde Mensch und damit wir ihn fassen können, wurde er Mensch. Und deshalb sagt Jesus zu Petrus, als er sagt, zeig uns den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Wenn du das Wesen Gottes verstehen willst, dann siehst du es in mir. Ich, der Sohn Gottes. Wer wissen will, wie Gott ist, muss auf Jesus sehen. Deshalb sprechen doch Christen immer von Jesus. Weil das der Schlüssel ist zu Gott Vater, geht nur über Jesus. Wie grundlegend unterscheidet sich diese Botschaft von allen philosophischen Spekulationen? Gott hat sich für uns in der Person Jesus Christus fassbar gemacht. Deshalb bezeugt auch der Hebräerbrief, er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Also Jesus ist, wenn man Gott verstehen will, kann man auf Jesus sehen. Wenn man Gott begreifen will, muss man auf Jesus sehen. Deshalb können wir nicht anders, wenn wir von Gott sprechen, müssen wir auf Jesus zu sprechen kommen. Und wer behauptet, Gott zu kennen, aber Jesus nicht zu lieben und mit Jesus nichts anfangen zu können, der kann Gott nicht kennen. Nicht der Gott, der die Welt erschaffen hat. Das ist unmöglich. Jesus sagte einmal seinen Gegnern, Juden, die behaupteten, Gott sei ihr Vater, sagt er, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Es gibt keinen Weg an Jesus vorbei. Ich kann nicht an den lebendigen Gott glauben und Jesus zur Seite stellen. Wenn jemand sagt, Gott ist mir wichtig, aber mit Jesus kann ich nichts anfangen, dann weiß ich hundertprozentig, der spricht nicht von demselben Gott, an den ich glaube. Weil wenn er von dem Gott sprechen würde, an den ich glaube und der in der Bibel offenbart ist, dann könnte er nicht sagen, mit Jesus kann ich nichts anfangen. Sondern würde er auf Jesus zu sprechen kommen. So einfach ist das zu erkennen. Es gibt keinen Schöpfer ohne Jesus. Das werden wir gleich im nächsten Punkt dann noch sehen. Es ist so, wie Paulus es den Kolossern schreibt, der Sohn Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus ist das Ebenbild Gottes. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Wer Gott kennen will, der muss Jesus kennenlernen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Jesus eine einzigartige Sonderstellung einnimmt. Der Sohn Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Über der gesamten Schöpfung, oder es gibt andere Übersetzungen, die schreiben, der vor der ganzen Schöpfung war. Kann beides, die Entscheidung, Sache des Übersetzers. Jesus steht über der gesamten Schöpfung. Das bedeutet auch, dass er nicht zu dieser Schöpfung gehört. Er gehört nicht zu dieser Schöpfung. Er existierte schon bevor die unsichtbare und sichtbare Welt entstanden. Jesus existierte bevor das Universum geschaffen wurde. Jesus ist sogar bei der Erschaffung und Gestaltung des Universums maßgeblich beteiligt. Denn durch ihn, Jesus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erde ist. das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen, durch Jesus. Jesus nimmt also eine absolute Sonderstellung ein. Er ist nicht Teil der geschaffenen, unsichtbaren und sichtbaren Welt. Nein, er hat diese Welt geschaffen, er ist ihr Schöpfer. So sagt es wenigstens die Bibel. Ob ihr es glaubt oder nicht, ist eure Sache. Aber die Bibel lehrt uns das. Wenn Paulus Jesus dann in diesem Abschnitt als Erstgeborenen bezeichnet, so hat das überhaupt nichts mit einer Geburt zu tun. Das ist ja ein Vers, den auch die Diskussion mit Zeugen Jehovas immer wieder angeführt wird. Sie sagen dann, da seht ihr ja, Jesus ist ja geboren. Er ist nicht in dem Sinn Gott, dass er von Anfang an war, sondern er ist geboren, er ist der Erstgeborene. Aber wer ist dann der Zweitgeborene, wenn Jesus der Erstgeborene wäre? Gibt's nicht. Ist auch nicht Adam. Ist nicht der Zweitgeborene. Erstgeborene heißt, spricht überhaupt nicht von einer Geburt. Es gibt keinen Zweitgeborenen. Paulus versucht mit diesem Begriff die einzigartige Stellung von Jesus zu bezeichnen. Erstgeborene ist eine Rangstellung. Und ich konnte sogar in der antiken Welt einen Viertgeborenen zum Erstgeborenen machen. Ich konnte sogar jemanden adoptieren und zum Erstgeborenen machen. Das heißt, es ist eine Stellung des Ranges. Es geht nicht um Geburt. Paulus wollte nicht damit eine Geburt beschreiben, dass Jesus geboren wäre. Nein, er ist von Ewigkeit her, er ist nicht geboren. Johannes beschreibt die Sonderstellung von Jesus in seiner eigenen speziellen Art. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es ist nicht geboren, es war da, von Anfang an. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Er ist also nicht Teil der Schöpfung, sondern er steht der Schöpfung gegenüber, so wie wenn ich ein Aquarium einrichten möchte. Jetzt weiß ich vielleicht, warum ich dieses Bild genommen habe. Ich habe vielleicht gedacht, was hat das mit dem Vers zu tun? Es ist wie wenn ich dieses Aquarium gestaltet hätte. Ich bin dann sozusagen der Schöpfer dieses Aquariums. Und ich stehe diesem Aquarium gegenüber. Ich bin der Herr über dieses Aquarium. Ich kann das hinstellen, wo ich will. Die Fische können nichts machen. Ich werde es da hinstellen, wo ich will. Und ich werde ihnen Futter geben, so viel ich will. Wenn die Fische am Absäbeln sind, dann gebe ich vielleicht etwas mehr Futter. Aber ich stehe über diesem Aquarium. Und Jesus steht über der Schöpfung. Er steht der Schöpfung gegenüber. Er ist nicht Teil der Schöpfung. Das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Seine Stellung ist unbeschreiblich erhaben. Deshalb ist die Menschwerdung Gottes das großartigste historische Ereignis der Menschheitsgeschichte schlechthin. Gott wird Mensch. Der Schöpfung gegenübersteht, kein Teil der Schöpfung ist, sondern das erschaffen hat, kommt in die Schöpfung hinein und wird, jetzt mal im Bild gesprochen, zu einem Fisch. Damit die anderen Fische mit ihm kommunizieren können. Das hat Gott gemacht. Das ist so etwas unglaublich Großartiges, was da geschehen ist. Johannes sagt das in diesem bekannten Wort, er, der das Wort ist, also am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das ist das größte historische Ereignis. Manchmal mag sich gefragt haben in jener Zeit und vielleicht auch heute, sind die majestätischen Wesen und Mächte, die in der unsichtbaren Welt leben, nicht außerordentlich wichtig, auch für uns Menschen? Muss man nicht zu geistigen Wesen in der unsichtbaren Welt ein Verhältnis aufbauen, ja, ihnen gar Anbetung zukommen lassen, so wie jetzt eben, wie wir sehen, bei diesem Baumstumpf, wo man hingeht, um der Maria noch Anbetung zu zollen, sie zu verehren? Also wie ein Geistwesen? Ist das noch nötig? Brauchen wir das? Also nicht Jesus allein, sondern Jesus und Maria, Jesus und Engel, Jesus und meine Denomination, Jesus und diese Heiligen. Man kann ja nie wissen, man kann ja nicht genug Heilige haben. Einen, dass man nicht verunfallt, einen, dass man genug Geld hat, einen, dass man nicht krank wird und dann noch Jesus für den Fall der Fälle. Dann ist man gut eingedeckt. Noch einen fürs Auto fahren, kann man noch was ins Auto hängen. Ja, es könnte sein, dass wir denken, wir bräuchten das. Es könnte sein, dass wir denken, wenn wir zum Haus, das Haus verlassen, dass es nicht genügt, wenn wir einfach Jesus, im Vertrauen auf Jesus das Haus verlassen, sondern dass wir noch irgendeine Statue über die Glatze streichen müssen. Oder dass wir den Schlüssel viermal drehen. Oder weiß ich, was für Rituale wir haben können, um uns zu versichern, falls es diese Zwischenwelt gibt, diese Mächte, dass wir dann, falls das gibt, auf der besseren Seite stehen. Das ist alles nicht nötig. Und ein Mensch, der sich dazu verleiten lässt, begeht einen großen Unsinn, denn Jesus steht über allem. Über der sichtbaren und unsichtbaren Welt, er steht ihr gegenüber, weil er sie gemacht hat, so wie ich dem Aquarium gegenüberstehe. All die ganze sichtbare und unsichtbare Welt auch. Auch was sich dort alles ereignet, steht Jesus über dieser Welt. Also warum soll ich irgendetwas in der sichtbaren oder unsichtbaren Welt ehrerweisen, von dem Hilfe erwarten, wenn ich direkten Zugang zu dem habe, der über allem steht? Warum soll ich den Fisch fragen, ob er mir hilft, wenn ich Jesus fragen kann, der den Fisch gemacht hat, ob er mir hilft? Würde jeder sagen, du bist echt blöd. Fragst den Fisch, dabei könntest du Jesus fragen. Du gehst aus dem Haus und vertraust dem Fisch, dass er dich schützt. Dabei könntest du Jesus vertrauen, der alles gemacht hat, der die Herrschaft ausübt über allem. Wir Menschen ticken manchmal schon sehr komisch. Es macht einfach keinen Sinn, wenn wir das verehren, was Jesus geschaffen hat, statt direkt ihn zu verehren. Wenn ich irgendwo den Zugang habe, wenn ich irgendetwas haben muss, sagen wir eine große Firma, und ich kenne den Inhaber der Firma, und der geht bei mir zu Hause ein und aus, und dann wir grillieren zusammen und weiß ich was. Stimmt zwar nicht, aber vielleicht mal. Also wenn ich was haben muss, was mache ich dann? Gehe ich dann in die Firma und sage am Schalter, ich habe das und das Problem, könnt ihr mir helfen? Wisst ihr, was dann mein Freund sagen würde? Was fällt dir überhaupt ein? Ich gehe bei dir aus und ein, und wenn du was haben musst von mir, dann fragst du meine Angestellten. Sag mir das und ich erledige es für dich. Allerheiligenkult ist völlig überflüssig. Weil wir direkten Zugang haben zu dem, der alles geschaffen hat. Denn durch ihn, Jesus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen. Das ist für uns tröstlich. Denn wenn Jesus alle Throne, alle Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten geschaffen hat, dann steht er über ihnen, er ist stärker als sie und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten. Wir können direkt zu dem gehen, der über allem steht. Das werden wir nächsten Sonntag dann noch sehen. Das ist nämlich ein richtiger Triumph, wie den Paulus weiterfährt. Jesus hat also alles geschaffen. Er ist sozusagen der Ursprung allen Lebens, aber ist gleichzeitig auch das Ziel des Lebens. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Alles zielt auf Jesus. Die Schöpfung weist auf Jesus hin. Und deshalb schreibt Paulus nach Rom, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke, also Gottes Werke, ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Alles weist auf ihn. Wenn man mal überlegt, alles weist darauf hin, dass es einen Schöpfer gibt. Und da könnt ihr heute den größten Atheisten fragen. Der hat einmal geglaubt, dass es einen Schöpfer gibt. Praktisch jeder Atheist. Sogar der größte Missionar des Atheismus, Dawkins, ich habe sein Buch jetzt gelesen, beim Thema Religion, höchst interessant, weil er selber sagt, dass er an sich selber feststellt, dass er religiös geprägt ist. Er versucht ihm das irgendwie mit einer Theorie zu erklären, die in meinen Augen nicht sehr überzeugend ist. Vielmehr überzeugt mich das, was hier steht. Dass der Mensch das wahrnimmt, dass es einen Gott gibt. An den Werken, durch die Schöpfung entdeckt jeder Mensch, wenn er will, den Schöpfer. Alles weist auf ihn hin. Er ist das Ziel, auf das unser Leben hinführt. Alles trägt seine Handschrift. So wie ich jemand, der sich in der Modebranche auskennt, der sieht ein Kleid und sagt, das Kleid muss von Dior sein. Oder jemand, der sich in der Kunst auskennt, geht in ein Museum und sagt, das muss ein Picasso sein. Alles trägt die Handschrift des Künstlers. Wir können die Künstler erkennen. Und die ganze Schöpfung trägt die Handschrift Gottes. Wir können Gott erkennen. Das muss Gott sein. Die Fruchtfliegen, die in meiner Wohnung herumfliegen und die wir bekämpfen, das muss Gott sein. So etwas können Menschen nicht schaffen, selbst wenn sie eklig sind, diese Fruchtfliegen. Aber das kann ein Mensch nicht schaffen. Die vermehren sich ja unheimlich. Und dieser Mechanismus bringt ein Mensch nicht fertig. Und so weiter. Es trägt die Handschrift Gottes. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Wir sind durch ihn, durch Jesus geschaffen und unser Leben hat auch ihn, Jesus, zum Ziel. Wir kommen von ihm, weil wir von ihm geschaffen sind und wir gehen zu ihm, weil wir zu ihm hingeschaffen sind. Wenn wir Menschen zu Jesus rufen, so rufen wir sie nicht zu einem Fremden. Das ist etwas ganz Wichtiges für Evangelisation und Mission, zum Selbstverständnis. Wir rufen sie nicht zu einem Fremden, der für sie wild fremd ist, sondern wir rufen sie zu dem Ursprung, zu dem, der sie erschaffen hat und wo eigentlich ihr Leben zum Ziel kommt. Wir machen ihnen den bekannt, von dem sie eigentlich das Leben bekommen haben. Und dass das so ist, zeigt, dass der christliche Glaube über Jahrhunderte durch alle Nationen, durch alle Rassen hindurch immer wieder Menschen zu Christus gefunden haben. Der Glaube an Jesus ist nicht an eine Rasse, an eine Nation oder an ein Land geknüpft, sondern einzig und allein an Jesus Christus, der das Ziel ist des Lebens und des Menschen. Und deshalb ist auch Evangelisation und Mission eigentlich etwas, wo wir die Menschen nicht in etwas Fremdes hineinlocken, sondern wir führen sie zu ihrem, quasi in den Hafen, wo sie hingehören, nämlich zu Jesus Christus, der Ursprung und Ziel auch ihres Lebens ist. Und als Letztes, Jesus ist über allem, er ist nicht Teil dieser Schöpfung, sondern er steht der Schöpfung gegenüber, über der Schöpfung, über dem Universum. Und deshalb schreibt Paulus dem Timotheus auf Jesus bezogen, Er, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Jesus ist aber nicht nur über allem, was geschaffen ist, sondern es ist immer noch alles von ihm abhängig. Das wird viel zu wenig beachtet. Er ist der das Leben erhält. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Alles besteht immer noch durch ihn. Wir alle leben aus seiner Kraft. Alle Energien dieser Welt sind von Jesus abhängig. Das wissen wir auch. Übrigens auch Dawkins sagt das. Ich sollte zwar diesen Namen gar nicht so viel sagen, sonst wird er noch zu bekannt. Aber er sagt, alles ist Energie. Sogar im Stein. Der Stein, wenn man den quasi wie immer genauer ansieht, schlussendlich findet man heraus, dass alles einfach gebündelte Energie ist. Diese ganze Energie, die eigentlich die Welt am Rotieren hält, diese ganze Energie wird von Jesus gespeist. Würde Jesus die Energie abziehen, so würde alles vergehen. Alle Menschen, ob sie an Jesus glauben oder nicht, wir leben alle aus der Kraft Gottes. Alle leben wir, weil Jesus alles am Leben und am Laufen erhält. Er ist nicht nur der Schöpfer des sichtbaren und unsichtbaren Welt, sondern er ist auch der Erhalter der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Alles ist von ihm abhängig. Wir leben, ob uns das gefällt oder nicht, immer aus der Kraft Gottes. Immer. Jeder Mensch, der atmet, atmet, warum? Aus der Kraft Gottes. Warum? Weil Jesus alles am Leben erhält. Jetzt ist das Problem, dass wir aus der Kraft Gottes gegen Gott leben können. Das ist die Tragik der Sünde. Mit dem, was uns Gott gegeben hat, können wir gegen ihn leben. Das ist Energieverschwendung eigentlich im Leben. Ein schönes Beispiel dafür ist der verlorene Sohn, der vom Vater das Erbe verlangt und dann aus dem Erbe des Vaters sein Leben zerstört, dass er am Schluss bei den Schweinen sitzt. Er hat aus dem Kapital des Vaters sein eigenes Leben zerstört, aus dem, was ihm der Vater geschenkt hat. Und so ist es genau mit uns Menschen. Aus dem, was uns Gott schenkt, indem dass er uns Gaben, Fähigkeiten schenkt, dass er uns das Leben gibt, können wir das Leben gebrauchen, um gegen Gott zu leben, und wir zerstören unser Leben. Vielleicht merken wir es erst am Schluss, was wir alles kaputt gemacht haben. Aber wir leben alle aus der Kraft Gottes. Der größte Gotteslästerer lebt aus der Kraft Gottes. Er würde das natürlich, denn seine Haare würden sich sträuben, wenn ich ihm das sage. Und trotzdem stimmt es. Trotzdem stimmt es. Er könnte keinen Atemzug ohne Gott machen. Und würde Jesus die Erhaltung der Welt aufheben, würde er keinen Atemzug mehr machen. Jeder Mensch wird von Gottes Kraft am Leben erhalten. Nur deshalb lebt er. Und jetzt kann er Gott ehren oder er kann aus den Möglichkeiten, die ihm Gott geschenkt hat, gegen Gott leben. Das ist eben das Problem der Sünde. Jesus ist in jeder Hinsicht die Quelle allen Lebens. Deshalb habe ich das so geschrieben. Vielleicht habt ihr gedacht, das ist ein bisschen ein holpriger Titel, den er da wieder rausgefunden hat. Ich muss ja irgendwie sagen, dass es nicht um mein Leben einfach geht, um unser Leben als Menschen, sondern um das Leben generell, alles Leben. Er ist die Quelle allen Lebens. Alles, was sich bewegt, der Welt, die rotiert, des ganzen Universums, alles, was irgendwie Bewegung hat und Leben. Er ist die Quelle. Er ist der sichtbar gewordene Gott, der das Universum erschaffen hat. Er ist Ursprung und Ziel allen Lebens und er ist der, der unser Leben erhält. Ist das nicht großartig? Dass es möglich ist, mit Jesus in Verbindung zu kommen, mit dem, der alles gemacht hat, und der jetzt noch alles erhält, der über der ganzen Schöpfung steht. Und er hat nämlich sogar dafür gesorgt, dass wir in den Himmel kommen. Denn er kann das, weil er über der Schöpfung steht. Weil er der Schöpfung gegenübersteht, kann er uns retten. Er hat uns nicht, nehmen wir nochmals das Bild vom Aquarium. Wenn ich im Aquarium drin bin, kann ich mich nicht aus dem Aquarium rausziehen. Es geht nicht. Aber Jesus kann hineingreifen und mich rausholen. Das hat er gemacht am Kreuz auf Golgatha. Er hat in das Aquarium hineingegriffen und gesagt, die, die an mich glauben, die hole ich da raus. Denen gebe ich eine ganz neue Welt. Deshalb sagt Petrus und Johannes, bei niemand anderem als bei Jesus ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Jesus, der die Welt erschaffen hat, der der Schöpfung gegenübersteht, über der Schöpfung, der jederzeit in das Geschehen eingreifen kann. Die Kolosser und natürlich auch wir sollen wissen, dass Jesus der wahre Gott ist und nichts mit den Göttern der damaligen Welt gemeinsam hat. Wirklich der Erstgeborene, der aller Ranghöchste überhaupt ist. Wie groß ist dein Jesus? Ist er gut für dein gutes Glaubensgefühl? Oder schön, dass wir was haben, wo wir dran glauben können, so wie die mit dem Baumstumpf. Schön, dass wir den Baumstumpf haben, dass wir da etwas Hoffnung schöpfen können. Wie groß ist dein Jesus? Wie groß? So groß wie der, den Paulus uns vor Augen malt? Jesus, er ist die wahre Majestät. Und das wollen wir jetzt auch singen und dazu aufstehen. Vor allem die, die das wirklich auch von Herzen bezeugen können. Und wenn wir singen Majestät, dann meinen wir doch, dass Jesus über allem steht. Nicht einfach ein bisschen mächtiger ist als der Barack Obama, ein bisschen mächtiger als der Arafat. Nein, es ist unvergleichlich. Es ist eine absolute Majestät. Stehen wir doch auf und sagen ihm das.